Ewigkeitssonntag, Totensonntag. Ein wichtiger Tag im Kirchenjahr. Viele sind betroffen, das haben wir ja auch eben gesehen. Aber auch kein leichter Tag. Auch ich bin betroffen. Ein enger Freund in diesem Jahr, 47 Jahre alt, mein Jahrgang, Missionar in Thailand, Mitstudent am 1. März, gesunder Mann, sportlich, fällt einfach um und ist tot. Vor seiner Tochter. Letztes Jahr eine gute Freundin, 54 Jahre alt. Das ist für mich auch ein besonderer Tag. Und ich glaube, das ist für viele ein Tag, der unter die Haut geht, weil er uns berührt, weil wir spüren, wir trauern, uns fehlen Menschen und weil wir natürlich auch an unsere eigene Vergänglichkeit erinnert werden. Es gibt verschiedene Rituale am Ewigkeitssonntag. Ich finde großartig, dass wir dieses Ritual hier haben, schon seit vielen Jahren. Und viele Menschen gehen auf die Friedhöfe zu den Gräbern, das hast du angedeutet. Wir haben im Trauercafé in der letzten Woche darüber gesprochen, wie Menschen den Ewigkeitssonntag, den Todessonntag gestalten. Es ist ein wichtiger Tag, aber es ist auch ein schwerer Tag und diese ganzen Wochen im November sind ja schon irgendwie schwierig. Ne? Und man freut sich dann noch irgendwann, wenn diese schwierige Zeit ein Ende findet. Letzte Woche hatten wir Volkstrauertag, wo wir der Gefallenen der Weltkriege gedacht haben und natürlich auch der gegenwärtigen Kriege, unter anderem in Europa, in der Ukraine. Dann am letzten Mittwoch der Buß- und Bettag hier im Martin-Luther-Haus, dieses Oasenfest, das war, stand unter einem positiven, hoffnungsvollen Stern. Aber auch der Buß- und Bettag hat etwas Ernstes. Das Nachdenken über das eigene Leben, nochmal neu anfangen, umkehren. Und heute als Gipfel am Ende auch des Kirchenjahres, dieser Tag, wo wir der Verstorbenen gedenken, und in diesem Jahr waren es wirklich viele, auch aus unserer Gemeinde. Und ich kenne einige Menschen, die sagen, jetzt kann es doch endlich wieder anders werden. Jetzt kommen die Weihnachtsmärkte und jetzt ist am nächsten Advent, schalten wir den Schalter um und es ist Advent und alles leuchtet und alle freuen sich, wenn es denn so einfach wäre. Aber ich möchte diese Tage nicht missen. Und ich weigere mich schon, in diesen Tagen Advent zu feiern und Lebkuchen zu essen und Lichter anzumachen. Wir müssen diese Tage aushalten. Sie sind wichtig, weil sie gehören mit ihrer Bedeutung zu unserem Leben dazu. Ich möchte heute mal eine etwas andere Frage stellen in meiner Predigt, nämlich: Gibt es ein Leben vor dem Tod? Das klingt ja komisch, ne? Was für ein Unsinn, denken Sie vielleicht. Natürlich gibt es ein Leben vor dem Tod, wir alle sind doch der Beweis. Wir sitzen doch hier, natürlich leben wir. Am Ewigkeitssonntag fragen die Kirchen doch anders. Am Ewigkeitssonntag fragen die Kirchen doch, gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es ewiges Leben? Das ist doch die Frage. Warum die Frage, gibt es ein Leben vor dem Tod? Oder anders gefragt, gibt es ewiges Leben vor dem Tod? Es ist doch irgendwie Unsinn. Ewiges Leben beginnt doch erst, wenn wir sterben, oder? Nicht ganz. Die Bibel redet anders über Ewigkeit. Was ist Ewigkeit? Ewigkeit ist für uns meistens ein Zeitbegriff. Ja, dann sagen wir, das dauert aber ewig heute, wenn wir irgendwo in der Schlange stehen. Ja? Und so stellen wir auch die Ewigkeit vor. Da sind wir irgendwie im Himmel, wo auch immer, und dann dauert das eben ewig. Ja? Das hat überhaupt kein Ende und so. Das ist für uns Ewigkeit. Da steckt ja auch was dahinter. Die Ewigkeit ist nicht begrenzt durch die Zeit, aber Ewigkeit ist in der Bibel mehr als nur zeitlos, als nur unbegrenzt. Ewigkeit ist ein Qualitätsbegriff in der Bibel. Ewigkeit bedeutet ein Leben mit einer ganz besonderen Qualität, mit einem besonderen Glanz, mit einer besonderen Herrlichkeit. Ewigkeit ist mehr als nur eine Zeitfrage. Und insofern macht es biblisch ganz viel Sinn zu fragen, gibt es schon vor dem Leben ein Leben mit ewiger Qualität? Ein echtes, wahres, erfülltes Leben. Oder ist es so, wie einige Christen tun, so nach dem Motto, ja, das Schönste kommt noch, wir müssen die Zeit bis zum Sterben irgendwie hinter uns bringen und dann beginnt ja die Ewigkeit, dann beginnt ja der Himmel. Aber was vorher ist, ist doch irgendwie, naja, ne, ein Jammertal und so weiter. Oder gibt es ewiges, wahres, erfülltes Leben schon vor dem Tod? Das ist die Frage, die ich heute mit euch bedenken möchte. Denn was unser Leben hier betrifft, da gibt es schon auch Anfragen. Ich habe mal ein Lied des bekannten Liedermachers Wolf Biermann mitgebracht. Der hat gesungen, eine echte Anfrage an unser Leben. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das bisschen Sonntag und Kinderschreien, das muss doch noch irgendwo hingehen. Die Überstunden, das bisschen Kies und abends in eine Glotze das Paradies, da kann ich noch keinen Sinn sehen. Das soll nun alles gewesen sein, da muss doch noch irgendwas kommen. Da muss doch noch Leben ins Leben. Ich finde, Wolf Biermann als Liedermacher hat hier einen Punkt getroffen. So erleben wir oft unser Leben. Das ist ein Kreislauf aus Arbeiten gehen, Schlafen, Essen, Freizeit, wieder arbeiten, Schlafen, Essen und das geht immer so weiter. Und dann ist die Frage, ist das wirklich Leben? Ist das echt unser Leben? Es gab in meiner Jugendzeit mal so ein Jugendlied, Meistermaler. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch noch kennt, der Meistermaler. Und da heißt es eben auch, Leben sollte mehr sein als nur Arbeit, Schlaf und Essen. Und 14 Tage Spanien ändern auch nichts daran. Ja, das ist im Prinzip so dieser Gedanke. Ist das echt Leben? Aber nicht nur Wolf Biermann sagt so etwas. Martin Heidegger, ein bedeutender Philosoph des 20. Jahrhunderts, hat etwas Ähnliches gesagt und gefragt. Er hat gesagt, ist es nicht so, dass wir gar nicht leben, sondern dass wir gelebt werden? Ja, wir sind wie in einem Hamster im Rad und wir sind in Zwängen, in gesellschaftlichen Zwängen, in persönlichen Zwängen und da kommen wir nicht raus. Wir müssen arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Wir haben Familien, für die wir sorgen müssen und viele andere Dinge auch. Wir werden gelebt. Inwiefern können wir wirklich mitten in unserem Leben sagen, ich mache, was ich jetzt will, was ich für richtig finde, welche Prioritäten ich jetzt setzen möchte? Das geht doch gar nicht. Heidegger sagt, wir werden gelebt. Wir unterwerfen uns Zwängen und da kommt auch keiner raus. Ich bin kein Heidegger, ich bin auch kein Biermann, ich bin nicht komplett pessimistisch. Ich finde diese Anfragen aber richtig. Ich finde diese Anfragen klug und richtig und die sollten wir uns auch stellen. Was ist überhaupt Leben? Wie erleben wir unser Leben? Was erfahren wir in unserem Leben? Wie läuft eigentlich unser Leben ab? Und dann eben die Frage von heute, gibt es wahres Leben, gibt es ewiges Leben, gibt es erfülltes Leben schon hier und heute und wenn ja, wie und wodurch? Viele Menschen verpassen ihr Leben, sind Workaholiker, sie sind nicht zum Beispiel, ja, sie arbeiten viel, investieren viel in ihre Karriere, in Leistung, sie sind nicht fähig auszuruhen oder mal was zu genießen. Andere Menschen verpassen ihr Leben, weil sie genusssüchtig sind, weil sie nur noch genießen wollen, weil sie nur noch konsumieren wollen und weil das einfach eine Kompensation ist. Eine Sucht, die zeigt, sie sind auf der Suche nach mehr. Meine Generation, ich bin jetzt 47, ist bekannt dafür, dass sie Midlife-Crisis, also Midlife-Krisen entwickeln. Also Krisen mitten im Leben. Ne, man ist jetzt so mit Mitte 40. Dann haben viele so das meiste erreicht. Man ist gesettelt im Job, hat einen guten Job, hat möglicherweise ein Haus gebaut, hat oft schon eine Familie. So, das läuft alles und die Frage ist mit Mitte 40, was kommt denn jetzt noch? Wo gibt es denn noch einen qualitativen Sprung? Was kann man denn noch erreichen? Ja, wenn man jünger ist, kann man immer sagen, ja, wenn ich mal Abitur habe, wenn ich mal einen Job habe, wenn ich mal mein Studium geschafft habe, wenn ich mal verheiratet bin und so. Aber mit 47, was kommt denn da noch Großes? Irgendwann eine Versetzung bei mir, gewiss. Und dann irgendwann die Rente und so. Irgendwann Enkelkinder von unseren Jungs. Ja, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Das ist so eine Frage. Und da gibt es viele, die mit Mitte 40 nochmal eine richtige Krise kriegen. Und dann nochmal ausbrechen oder was auch immer. Und das ist wirklich so ein Punkt. Hans-Joachim Eckstein, bedeutender Theologe aus Baden-Württemberg, der hat auch interessante Gedanken geschrieben, die will ich mal vorlesen. Der beschreibt genau das. Unser halbes Leben lang wollen wir werden, was wir noch nicht sind. Und wir wünschen uns herbei, was noch kommen soll. Denn das Entscheidende liegt ja vor uns und das Wesentliche entwickelt sich erst. Klammer auf, ne, die Jugendlichen, die noch alles vor sich haben und die sich darauf freuen, was noch kommt. Jetzt schreibt Eckstein weiter, irgendwann einmal kippt dann plötzlich unsere Wahrnehmung. Wir sehnen uns nach dem zurück, was einmal war. Wir bekommen glänzende Augen, wenn wir von unserer Vergangenheit schwärmen können. Das erlebe ich bei älteren Menschen, die gern nach hinten schauen in ihre Geschichte und sagen, das waren noch Zeiten, das war schön. Da denke ich gern dran, auch in der Gemeinde, früher, da war das, das war wunderbar, das war schön. Und jetzt fragt Eckstein, wann genau hat eigentlich unser Leben stattgefunden? Wann haben wir wirklich gelebt? Die einen erwarten alles von der Zukunft, die anderen schwärmen von der Vergangenheit. Wann haben wir eigentlich wirklich gelebt im Hier und Jetzt? Auch das ein sehr spannender Gedanke. Ich bringe es also nochmal auf den Punkt, was macht echtes Leben aus? Was macht wahres Leben aus? Was macht erfülltes Leben aus? Denk mal, hast du ein erfülltes Leben bisher gehabt? Kann an deinem Grab, bei deiner Trauerfeier gesagt werden, diese Frau, dieser Mann hatte ein erfülltes Leben? Und wenn ja, woran machst du das denn fest, dass dein Leben erfüllt war? Was ist denn das Kriterium für ein erfülltes Leben? Das ist eine wichtige Frage, die am Ewigkeitssonntag ihren Platz hat. Wenn wir jetzt eine Gesprächsgruppe wären, würde ich mit euch darüber reden. Was ist für euch erfüllt? Und würdet ihr euer Leben so beschreiben? Die einen würden sagen, Erfolg. Erfolg, das hat was für mich mit Lebenserfüllung zu tun. Oder, wenn es mir gut ging, wenn ich nicht krank war, wenn ich einigermaßen ein gutes Leben hatte. Andere würden wieder sagen, Beziehungen, ja? Lieben, geliebt werden, das hat was mit Erfüllung zu tun. Wie ist es bei dir? Bist du erfüllt? Hast du bis heute erfüllt gelebt? Wird man das bei deiner Beerdigung sagen können? Ich finde Erfolg gut. Ich finde auch Gesundheit gut. Ich finde alle diese Dinge gut. Aber wenn man sich an diese Dinge hängt, dann kann das schnell in die Hose gehen. Ich kenne eine Frau, deren sehnlichster Wunsch, ihr größter Wunsch, ihre größte Erfüllung war, Kinder zu bekommen, eine Familie. Und die musste dann mit Mitte 30 hören, sie werden nie Kinder bekommen können. Und die ist dann so abgestürzt in eine solche Depression, weil das war ihre Lebenserfüllung und die zerbrach. Eine andere Klassenkameradin von mir, ne, wirklich eine begnadete Pianistin, die hätte wirklich auch eine Karriere vor sich gehabt als Konzertpianistin und so, fällt hin, rutscht aus, bricht sich die Hände so ungeschickt, dass ihre Karriere vorbei war, dass da nichts mehr möglich war. Und die kam jahrelang nicht aus ihrer Depression, weil das war ihre Erfüllung. So viel erstmal an Gedanken zum Anregen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich stehe hier nicht als Philosoph, sondern als Pastor, als Theologe. Und ich möchte mit euch bedenken, was sagt eigentlich die Bibel zu diesen wichtigen Fragen? Was sagt die Bibel zu der Frage, was ist echtes Leben? Was ist ewiges, was ist erfülltes Leben? Und die Bibel ist ja manchmal radikal. Die Bibel ist ja nicht immer so, wie wir sein sollten, nämlich ausgewogen, diplomatisch, mal so, mal so. Manchmal ist sie radikal. Ich will euch einen Satz vorstellen von Jesus, der ist radikal im Blick auf dieses Thema. Jesus sagt nämlich, ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Warum ist das radikal? Das ist radikal. Hier heißt es nämlich nicht nur, Jesus schenkt Leben oder bei Jesus hat man Leben oder Jesus bringt irgendwie Leben, sondern Jesus ist das Leben. An Jesus entscheidet sich Leben und Tod. Das steht hier. Und das ist schon, finde ich, krass. Und darum heißt es auch weiter in der Bibel, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Kann man das so sagen? Kann man sagen, dass alle, die die nicht mit Jesus Christus verbunden sind, dass die nicht wirklich qualitativ hochwertig leben. Ich glaube, das wäre Unsinn, das zu sagen, das wäre vermessen. Und trotzdem sagt die Bibel das in dieser Radikalität, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und da müssen wir mal fragen, was dahinter steckt, was damit gemeint sein könnte. Wir merken schon, bei dieser Definition von Leben, da geht es nicht um unser biologisches Leben, ja, dass unser Herz schlägt, dass unsere Lunge atmet. Leben wird hier anders definiert. Auf jeden Fall wird in diesen Versen gesagt, ob wir leben oder ob wir sterben, ob unser Leben vergeblich ist oder sinnerfüllt, hängt daran, wie wir mit Jesus Christus, wie unsere Beziehung zu Jesus Christus ist. Das ist die Frage. Hast du eine Beziehung zu Jesus Christus? Und damit meine ich nicht, ob du evangelisch oder katholisch bist oder konfessionslos. Ich meine auch nicht, ob du hier zum Gottesdienst kommst oder zum Seniorennachmittag. Ich möchte dich fragen, wie ist deine Beziehung? Hast du eine Beziehung? Bist du mit Jesus Christus befreundet? Bist du mit ihm verbunden? Bist du mit ihm in Kontakt? Kennst du Jesus Christus? Das ist die spannende Frage, die im Neuen Testament gestellt wird und an der sich entscheidet, Leben oder Tod. Sinnvolles Dasein oder sinnloses Dasein. Und ich finde, das ist radikal. Das ist nicht Grautöne, das ist schon radikal. Wir müssen nicht warten, bis wir gestorben sind, um ewiges Leben zu haben, sondern das ewige Leben, das sagt Jesus selbst, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben heute. Nicht der wird es haben, sondern der hat es heute. Und ich möchte euch an 5 Punkten noch kurz zeigen, inwiefern Jesus wirklich ewiges Leben schon heute bringt. Ewiges Leben durch Jesus schon heute. 5 kurze Punkte. Erstens, Jesus gibt deinem Leben einen unverlierbaren Wert und eine unverlierbare Würde. Was gibt unserem Leben denn Wert? Auch darüber würde ich gerne mal mit euch reden. Da sagen viele Menschen, ja, wenn man zum Beispiel Leistung bringen konnte, wenn man ein erfülltes Hobby hat, wenn man einen guten Job hat, wenn man wohlhabend ist, wenn man Geld hat, wenn man Kohle hat oder wenn man attraktiv ist und so, wenn man beliebt ist, dann hat man ein lebenswertes Leben. Ich glaube, dass diese Dinge schön sind, das habe ich eben schon mal gesagt, aber sich daran, den eigenen Wert davon abhängig zu machen, dass ich beliebt bin, dass ich erfolgreich bin, das ist nicht hilfreich, sondern Gott sagt, fürchte dich nicht, du bist mein. Ich liebe dich. Ich liebe dich immer und unter allen Umständen. Und diese Liebe stelle ich nie in Frage. Und diese Liebe wird auch nie aufhören. Ich liebe dich. Und dieser Zuspruch Gottes gibt deinem Leben eine unverlierbare Würde und einen Wert, den dir keiner mehr nehmen kann. Und ich weiß, wer das im Herzen verstanden hat, nicht nur im Kopf glaubt, so als Wahrheit, sondern wer das im Herzen kapiert hat, der merkt wirklich, das macht glücklich. Diese Überzeugung macht glücklich. Der zweite Gedanke, Jesus gibt deinem Leben Orientierung. Wir Menschen brauchen Orientierung. Wir Menschen brauchen irgendetwas, das uns zeigt, was ist gut für mich, was ist richtig und was ist falsch. Welche Wege sind gute Wege, welche Wege sind schlechte Wege? Und zwar nicht nur in unserem persönlichen Bereich, wir wissen das auch aus dem gesellschaftlichen Bereich. Ja? Bei der Corona-Pandemie, bei der Bewältigung der Corona-Pandemie war der Ethikrat ganz wichtig, der die Bundesregierung immer wieder beraten hat. Weil es war klar, es geht um mehr als einfach nur um krank und gesund. Es geht um Fragen, wie handeln wir richtig? Wir brauchen Orientierung. Auch in anderen Fragen des öffentlichen Lebens, der politischen Kultur, der Wirtschaft, aber auch in unserem Leben, wir brauchen Orientierung. Und da ist es so, dass Jesus, dass sein Wort unserem Leben Orientierung geben will. Jesus will uns sagen, auf was es ankommt, was Gott wichtig ist, welche Werte Gott hat, wie wir leben sollen, wie wir reden sollen, wie wir schweigen sollen, welche Prioritäten dran sind. Das möchte Jesus uns sagen. Gottes Weisung, Gottes Gebote zu halten, sich an ihnen zu orientieren, das ist gut und das tut gut. Der dritte Impuls. Jesus befreit dich von den Altlasten der Vergangenheit. Viele Menschen können nicht wirklich befreit leben, weil sie mit ihrer Vergangenheit nicht klarkommen. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen mit ihrer Vergangenheit ein Problem haben. Das können Verletzungen sein, die sie seit Jahren, Jahrzehnten mit sich herumtragen. von den Eltern chronisch abgelehnt worden zu sein, vielleicht sogar Misshandlung und Missbrauch erlebt zu haben, Mobbing im Job, Mobbing in der Schule, wo auch immer. All das ist das, was Menschen erleben. Und diese Verletzungen machen es Menschen manchmal unmöglich, wirklich befreit nach vorne zu gehen. Aber auch persönliche Schuld, ja, wenn wir wirklich, wer von euch mal wirklich schwere Schuld auf sich geladen hat und weiß, ich kann das Rad nicht mehr zurückdrehen, das Rad der Geschichte, ich kann das nicht mehr wirklich gut machen. Für den kann das eine Blockade sein, um wirklich zu leben, um wirklich befreit leben zu können. Und hier ist jetzt die Lösung nicht einfach, so nach dem Motto, Jesus kommt und alles wird gut. So einfach ist es nicht. Aber trotzdem ist die Botschaft auch, dass Jesus gekommen ist als der, der Sünden vergeben kann. Und der Kranke heil machen kann, der verwundete Seelen heil machen kann. Und ich weiß das von mir selbst. Das ist selten so, dass man einmal betet und zack sind die Probleme weg. Nee, das ist nicht so. Das braucht oft Jahre. Und das braucht manchmal Jahrzehnte. Aber ich glaube ganz sicher, wer mit Jesus lebt, der kann anders mit seiner Vergangenheit umgehen, als jemand, der nicht mit Jesus lebt. Der kann seine Vergangenheit anders bewältigen, als jemand, der nur mit sich allein ist. Und darum bringt auch hier das Leben mit Jesus schon heute ewige Qualität. Der vierte Gedanke, Jesus schenkt dir ein sinnvolles Leben. Wir Menschen stellen die drei W-Fragen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und wozu lebe ich? Wozu lebe ich? Das ist die Frage nach dem Sinn. Und die Frage nach dem Sinn stellen viele Menschen. Ja, ob sie religiös sind oder nicht, das ist ja keine religiöse Frage. Das ist eine grundsätzliche Frage. Wofür lebe ich eigentlich? Wozu lebe ich? Und dann gibt es viele Menschen, die versuchen, ihrem Leben einen Sinn zu geben, indem sie sich selbst verwirklichen oder indem sie krampfhaft glücklich werden wollen, aber sie merken irgendwie, sie können diese Leere in ihrem Herzen nicht stillen. Da bin ich vor vielen Jahren schon mal auf einen Mann gekommen, habe ich einen Mann entdeckt für mich, der mich wirklich geprägt hat. Viktor Frankl, gar kein Theologe, sondern ein Psychotherapeut, der die Wiener Schule gegründet hat, die Logotherapie. Jude, selbst im KZ gewesen und ist nicht verbittert. Ich kann euch nur raten, lest mal Bücher von Viktor Frankl, das ist hochgradig interessant. Und er hat zum Beispiel gesagt, wer glücklich werden will, wer ein sinnvolles Leben leben will, der muss sich selbst vergessen. Der darf eben nicht krampfhaft versuchen, glücklich zu werden, sondern der muss sich hingeben an etwas Größeres. Und das erleben ja Menschen, wenn sie sich hingeben an eine größere Sache, sei es in der Diakonie, in der Nächstenliebe, im Engagement für die Schöpfung, für was auch immer. Wenn Menschen sich an ein größeres Ziel verlieren, dann erleben sie Erfüllung. Und nicht, indem sie versuchen, sich selbst glücklich zu machen. Das sagt Frankl und das sagt Jesus selbst auch. Jesus sagt, wer sein Leben, wie sagt er, ich will ihn genau zitieren, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer es aber verschenkt, der wird es finden. Und Jesus sagt es dann noch konkreter, wer es an mich verschenkt, der wird es finden. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir erfahren Sinn nicht, indem wir krampfhaft Sinn suchen. Aber wenn wir uns verschenken an Größeres, dann erleben wir Erfüllung. Und Jesus lädt uns hier ein, verschenk dein Leben an mich. Investiere dein Leben in mich und an mich, an meine Sache, an mein Herz. Und du wirst Sinn erleben. Und du wirst Erfüllung erleben. Auch dann im Engagement, in der Gemeinde, im Reich Gottes irgendwie. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die viele Menschen machen. Wenn man sein Leben verschenkt, dann wird es eher reicher. Und wenn man sein Leben an Jesus verschenkt, dann erst recht. Und der letzte Gedanke, auch das bringt Ewigkeit in unsere Zeit. Jesus schenkt dir Gelassenheit. Auch das ist leider eine Erfahrung in unserer Gesellschaft. Viele Menschen packen ganz viel in ihr Leben rein, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen. Darum ist auch eine Party am Freitag und am Samstag nicht genug. Man muss mehr, man muss möglichst viel rausholen. Christen müssen nicht hektisch durchs Leben eilen, weil Christen haben eine Zukunft. Und jetzt kommt dieser klassische diese Perspektive. Ja? Christen haben eine Zukunft. Und weil wir eine großartige Zukunft haben, deswegen können wir gelassen in der Gegenwart leben. Darum müssen wir nicht hektisch alles ausloten, sondern können gelassen leben. Und dann können wir uns auch irgendwann an einem Ewigkeitssonntag mal wieder Gedanken darüber machen, was bedeutet es denn dann in der Ewigkeit im Himmel zu sein. Wir haben vor 2 Wochen im Seniorennachmittag diese Frage gestellt und mit den Senioren darüber nachgedacht. Wie würde es im Himmel sein? Steht eigentlich die Wand noch draußen oder ist sie weggeräumt? Die steht noch, ne? Guckt euch mal an, was die Seniorinnen und Senioren aufgeschrieben haben. Das waren wunderbare Gespräche an den Tischen. Wie wird es eigentlich im Himmel sein? Was erwartet uns eigentlich dann, wenn wir gehen? Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Ich habe gefragt, gibt es ewiges Leben vor dem Tod? Ja, das ewige Leben beginnt nicht erst mit dem Sterben. Ewiges Leben gibt es an der Hand Jesu Christi. Auch wenn vieles in unserer Welt gerade schwierig ist, an der Hand Jesu Christi können wir erleben, dass da Ewigkeit in unsere Zeit hineinbricht. Wenn wir zu Jesus gehören, dann gehört uns die Zukunft und auch die Gegenwart. Amen.